Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Kann man die Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung schreiben? Unbedingt, wenn damit ein ganzer Raum, eine Region gemeint ist. Und wenn man Bernd Brunner heißt, der Kulturwissenschaftler und Bestsellerautor, ist unser Gast mit seinem jüngsten Buch Die Erfindung des Nordens. Hier in der Lesart. Willkommen zu einer frischen literarischen Woche. Und wir freuen uns jetzt, dass wir einen klasse Autor hier im Studio haben. Bernd Brunner hat schon etliche sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte auf höchst unterhaltsame Weise miteinander verbinden. Jetzt nimmt er uns aber auf eine richtig kühle Reise mit, hoch in den Norden, die Erfindung des Nordens. So heißt sein jüngstes Werk. Bernd Brunner ist bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Die Erfindung des Nordens heißt Ihr Buch, da denkt man sofort, gibt es ihn gar nicht, den Norden? Muss man ihn erfinden?
Doch, es gibt ihn natürlich, aber er ist immer mit bestimmten Vorstellungen, mit bestimmten Assoziationen umgeben. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, bevor ich das Buch geschrieben habe, dass man die Entdeckung und die Erfindung feinsäuberlich voneinander abgrenzen kann. Aber ich bin dann immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Erfindung eigentlich schon ganz, ganz früh losgeht. Also denken Sie an das sagenhafte Thule zum Beispiel, die Vorstellung von einem Magneteisberg, die Vorstellung von einem eisfreien Nordpolarmeer. Das zieht sich eigentlich durch die Geschichte bis in die Gegenwart. Man kann eigentlich immer von einer Erfindung sprechen, bin ich der Meinung.
Es ist natürlich eine riesige Projektionsfläche. Wir werden Sie ein bisschen abtasten mit Ihnen, Herr Brunner. Was hat Sie denn besonders fasziniert oder auch drauf gebracht, sich dafür zu interessieren und nicht für das Gegenbild, den Süden?
Ja, es gibt über den Süden ja schon ein wunderbares Buch von Dieter Richter, von vor 10 Jahren erschienen. Das hat mich auch so ein bisschen sogar auf die Idee gebracht. Ich bin dann auf einen anderen Autor gestoßen, der vor kurzem bei Ihnen besprochen wurde, Karl-Heinz Bohr. Der hat in seiner Dissertation sich mit dem Verhältnis von Romantik und Norden beschäftigt. Das fand ich sehr interessant. Ich verbinde selbst auch durchaus mit dem Norden sehr intensive Naturerfahrungen, also durch Reisen, die ich unternommen habe, als Jugendlicher vor allem. Ich habe mal Schwedisch gelernt, ist schon ein bisschen verschütt gegangen inzwischen. Aber es kamen so verschiedene Sachen zusammen. Also es gab so Bruchstücke, die waren mir bekannt. Natürlich auch die Nordenverherrlichung durch die Nazis. Und ich habe versucht eigentlich dann die Ursprünge davon zu erforschen und zu sehen, wie weit geht das eigentlich zurück, und war erstaunt, wie weit es zurückgeht.
Dieses Kapitel stellen wir noch einen Moment zurück, Herr Brunner. Sie beginnen Ihr Buch aber auch doch mit einer Enttäuschung, könnte man sagen. Sie erzählen nämlich, wie es zu der Vorstellung kommen konnte, dass es überhaupt Einhörner gibt. Das für eine Idee.
Naja, die Vorstellung dieses mythenbeladenen Vierfüßers, die wabert ja schon lange durch die Geschichte. Es gab dann einen gewissen Ole Worm in Kopenhagen, den dänischen Antiquar, der hat eine Wunderkammer geschaffen, das Museum Wormianum, und der hat sich aus dem Norden, im Wesentlichen aus dem Norden, Gegenstände mitbringen lassen, auch Knochen und so weiter, und darunter ist eben der Narwal auch, der eben dieses eine große Horn vor sich herträgt, und er konnte damit den Mythos zerstreuen, dass dieses Einhorn, dieses Prinzip Einhorn, seinen Ursprung bei einem Säugetier hat, sondern es hat es eben bei diesem Fisch im Grunde genommen, bei diesem Meeressäugetier.
Unsere Kenntnis oder unsere Vorstellung vom Norden kommt natürlich auch durch die Rezeption von großer Literatur, von deutscher Literatur. Der Norden war schon auch immer ein Faszinationsraum. Mhm. Im 18. Jahrhundert geht das los, bei Herder zum Beispiel, auch in den Zeiten der Empfindsamkeit. Was hat damals die Menschen, die Autoren, die Geistesschaffenden am Norden fasziniert?
Mhm. Ich denke, man muss eigentlich einen kleinen Schritt nochmal zurückgehen. Also es wurde ja von Paul Mallet, in Mitte des 18. Jahrhunderts etwa wurden die altisländischen Schriften entdeckt. Also er hat sie aus dem Lateinischen ins Französische übertragen. Und das war damals so eine Art Literary Sensation. Also diese Sagas und Schriften wurden dann in verschiedene europäische Sprachen übertragen und haben eigentlich so ganz viele Intellektuelle damals infiziert. Darunter ist eben Herder eine ganz wichtige Figur, der plötzlich im Norden meinte, die Quelle einer neuen Kraft zu erkennen, die auf uns zukommt. Das war damals auch die Zeit, wo man sich mit Magnetismus und Elektrizität sehr viel beschäftigt hat. Es hatte dann alles so eine merkwürdige Symbiose im Grunde genommen. Interessanterweise war ja auch Herder selbst eigentlich gar nicht im Norden. Also das ist oft dann auch losgelöst. Es ist wie eine Fantasie, die sich entwickelt, die dann übergeschwappt ist zu verschiedenen anderen. Goethe war eher ablehnend, abweisend.
Das ist auch ein interessantes Detail, ne, dass also viele Nordfaszinierten nicht da gewesen wären. Aber so wie Goethe ja auch nie nach Griechenland gegangen ist, obwohl er sich für Winckelmann so interessiert hat. Aber nochmal bei vielleicht auch berühmten Männern zu bleiben, zum Beispiel die Gebrüder Schlegel, Gebrüder Grimm haben sich auch sehr für die nordischen Sagen interessiert. Ne? Also altdänische Herrenlieder gibt es da, Balladen, Märchen, sogar mit Runen. Was war das für eine Spurensuche irgendwie? Das ist ja doch noch sozusagen wirklich dann in die tiefen Schichten dieses nordischen Kulturraums einzudringen.
Richtig, ich denke auch diese Recherchen, die Grimm da durchgeführt hat, also er ist einerseits über die Dörfer gereist und hat dann eben auch dieses altnordische oder nordische Schriftgut erschlossen, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man in Deutschland selbst eigentlich gar nicht so viele Schriften hatte, die sich auf diese Vergangenheit bezogen. Also man empfand eine Art Vakuum der Tradition und da begann eigentlich auch schon das, was für mich so ein bisschen der Leitgedanke des Buches auch ist, also die Vereinnahmung der nordischen Tradition oder der nordgermanischen Tradition für die deutsche Kulturtradition. Und da ist ja insbesondere Wilhelm Grimm eine ganz wichtige Figur eigentlich, dass er gesammelt hat und das aufbereitet hat und allmählich einem Publikum zugänglich gemacht hat, wobei es damals wirklich auch kein Massenphänomen gewesen ist zu der Zeit. Das muss man sich auch wieder klar machen. Dafür braucht es dann noch andere Figuren, also Wagner wäre da zum Beispiel zu nennen. Ernst Moritz Arndt ist eine sehr interessante Figur in dem Zusammenhang, sehr umstritten, auch zu Recht, der das Ganze so ins Nationale dann auch gedreht hat, in seiner Abneigung auch gegen England und gegen Frankreich. Also da geht das los mit der Vereinnahmung eigentlich.
Auf jeden Fall gibt es immer eine starke geistesgeschichtliche deutsche Spur mit dieser Faszination. Wenn wir ins 19. Jahrhundert, ins Ende zum 19. Jahrhundert kommen, Rainer Maria Rilke war, wie Sie schreiben, ganz schwer fasziniert von dieser Vorstellung im Norden. Was hat er eigentlich gesehen, so der Lyriker, der dann doch eigentlich im Süden seine großen Sachen geschrieben hat?
Ja, richtig. Also ich denke, er wurde infiziert von diesem Nordengedanken während seiner Zeit in Worpswede, hatte dann mit skandinavischen Autoren auch Kontakt, ist nach Südschweden gereist. Und da war das eher so das, was man heute vielleicht, würde ich so sagen, mit Ikea vielleicht verbindet oder mit dieses eher weich gezeichnete Skandinavienbild. Dieses sehr natürliche, also gar nicht unbedingt mehr so die Kraft jetzt wie bei Herder oder so. Es waren einfach so Impulse, die er gut fand. Bei Thomas Mann war es dann schon ein bisschen stärker. Da war ich auch sehr überrascht, also mit welcher Emphase er das eigentlich, diese Nordenbegeisterung, vorgetragen hat.
Im Tonio Krömer
genau,
zum Beispiel.
Sprach, ne? Also die Ablehnung fast von Italien und
auch Italien ist mir bis zur Verachtung gleichgültig.
Ganz genau. Und der Rassegedanke kam bei ihm dann auch schon mit rein, also wo er sich dann natürlich mehrere Jahrzehnte vorher sicher gar nicht mehr so entsprechend dazu geäußert
hat. Jetzt sind wir bei diesem unsäglichen Komplex, dieses nordische Übermenschentum, das sich dann also wirklich fatalst die Nazis zu eigen gemacht haben, also deutsche nordische Herrenrasse. Was ist das eigentlich für ein Konzept? Wo kommt das her? Und warum hat das in Deutschland anscheinend bei diesen Rasse-Eugenikern, Hygienikern so eingeschlagen?
Also es lässt sich erstmal sehr weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Es taucht dann richtig nochmal auf, also das Rassekonzept bei Gobineau ist ja auch allgemein bekannt. Und da gab es einen gewissen Schemann, der hat die Schriften von Gobineau ins Deutsche übertragen, hat ihm auch einiges von seinem Pessimismus, den dieser Gobineau hatte, auch genommen und hat offenbar da eine bestimmte Gefühlslage auch in Deutschland getroffen. Das war ja eine Zeit, die Industrialisierung nahm an Tempo an, man war auf der Suche nach Orientierung. Das Reich war gerade 1871 ja gegründet worden. Gleichzeitig gab es auch damals Antisemitismus natürlich. Es verband sich also sehr unglücklich eigentlich alles miteinander, diese Rassentheorien einerseits, diese Ausrichtung nach Norden. Dann, das behandle ich relativ ausführlich, auch die Frage der Herkunft der Menschen. Die war eigentlich im Mitte des 19. Jahrhunderts völlig offen. Also es waren eben nicht mehr die 6000 Jahre, wie es in der Bibel stand, sondern es war plötzlich ganz offen, man musste erklären, woher die Menschen einfach kommen. Und da gab es einige Leute zum Beispiel auch, die meinten, die Menschen hätten ihren Ursprung im Norden, sogar am Nordpol, diese Vorstellung gab es. Dann ist Rudolf Virchow in den Kaukasus gereist, hat versucht, da die Verbindungslinien zu finden, hat sie aber nicht gefunden. Also es ist eine sehr unglückliche Kombination von verschiedenen Bewegungen, die da einfach zusammengekommen sind, dass sich das dann so in Deutschland so zuspitzen konnte.
Wie wurde das eigentlich im Norden selbst aufgenommen? Also haben die sich auch in die Brust geworfen und gesagt, Mensch, wir sind die Tollsten? Oder habt ihr gesagt, was überlegt ihr euch denn da? Ja,
ich denke, das gab es vereinzelt auch. Es gab auch, muss man auch sagen, wenn man das ganze Bild sieht, das erste Rassenforschungsinstitut in Schweden auch. Aber man hat sich sonst eigentlich eher distanziert dazu verhalten. Das ging ja schon im 19. Jahrhundert los. Also da wehrte man sich auch ein bisschen gegen diese Vereinnahmung. Also weil es sind ja durchaus sehr verschiedene Länder mit sehr verschiedenen Geschichten in Skandinavien, wenn wir es uns auf Skandinavien beziehen, mit unterschiedlichen Sprachen, die zwar zum Teil miteinander verwandt sind, jetzt vom Finnischen abgesehen. Aber man war da gar nicht unbedingt einverstanden. Man hatte auch seinen Nationalstolz irgendwie. Und das setzte sich dann eben später fort. Während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland waren ja die skandinavischen Gesellschaften sozialdemokratische Gesellschaften, also überhaupt nicht zu vergleichen. Totaler Gegensatz eigentlich.
Auf die ganz große Reise hoch in den Norden nimmt uns Bernd Brunner mit seinem neuen Buch Die Erfindung des Nordens. Im Galliani Verlag ist es erschienen. Alles Gute dafür und vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Brunner.
Herzlichen Dank, Herr Scholl.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und wir bleiben noch ein wenig im Norden, gehen jetzt nach Oslo, wo doch tatsächlich am Flughafengebäude von Oslo der Slogan steht Powered by Nature. Tatsächlich verbinden die meisten Menschen ja Norwegen mit herrlicher Natur, den Fjorden, dem Wintersport. Und in diesem Herbst, da startet Norwegen die große Kulturoffensive. Als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse sind zahlreiche Autorinnen und Autoren zu entdecken. Auch einer der populärsten Comedians und Kolumnisten des Landes, Are Kalvo. Und er hat sich ausgerechnet die Natur, die Wanderlust seiner Landsleute aufs richtig komische Korn genommen und damit prompt einen Bestseller gelandet. Unter dem Titel Frei, Luft, Hölle ist sein Buch jetzt auch auf Deutsch erschienen und Andrea Gerg hat sich mit Are Kalvo darüber unterhalten, natürlich beim Wandern in Norwegen.
Yeah, it's good to see everyone here and we are very happy that you had the possibility to do a short hike with us today.
I'm always ready for a hike, yeah, as long as it's short.
Er sei immer bereit für eine Wanderung, solange sie kurz sei, witzelt Are Kalvö, der uns ein kleines Stück auf dem St. Olavs Pilgerpfad begleitet, der in voller Länge von Oslo bis nach Trondheim führt.
It's gonna rain.
It's gonna rain. But as you know in Norway, there is no bad weather, only bad clothing.
Auf Ares Einwand, dass es regnen wird, erwidert Matthias Jansson, unser Guide, in Norwegen gebe es bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Genau diese Art von Sprüchen haben den überzeugten Großstädter Are Kalvö dazu gebracht, sich mit Outdoor-Equipment einzudecken und auf Bergwegen und in Hütten herauszufinden, warum sich so viele seiner Freunde aus den Pubs an die frische Luft verabschiedet und dabei ihren Humor verloren hatten.
Leute, die häufig wandern gehen, sagen in der Natur auf einmal Sachen, die sie in der Stadt niemals ohne Ironie über die Lippen brächten. Sie loben die Stille in den Wäldern und in den Bergen ohne die geringste Spur von Ironie. Also irgendwas muss da doch passieren, sobald man draußen ist. Man wird naturreligiös oder so. Jedenfalls haben leider viele meiner Freunde komplett ihren Humor verloren und ich versuche, sie zu retten.
Mit seiner Lebensgefährtin, die zur Doku-Beauftragten ernannt wird, macht sich der Comedian Are Kalvö auf, um die beliebtesten Wander-Hotspots Norwegens zu erklimmen. Unterwegs und vor allem beim anschließenden Hüttenabend in Wandersocken und Funktionsunterwäsche fällt Are auf, dass Bergwanderer so gut wie nie die Wahrheit sagen. Entfernungen, Steigungen und Erschöpfungen werden grundsätzlich heruntergespielt und zu echten Highlights stilisiert. Hat Are herausgefunden, weshalb die Naturfreunde so gern lügen?
Vermutlich, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es eine gute Erfahrung ist. Auch wenn einem kalt ist, man nass wird und es langweilig ist. Ich glaube, wenn man wirklich darüber nachdenken würde, käme es einem sinnlos vor. Also vermeidet man genau das und betet sich vor, es ist schön, es ist eine gute Erfahrung.
Sich in der Natur aufzuhalten hat in Norwegen, wo fast jeder eine Hütte fürs Wochenende besitzt, große Bedeutung. Das sogenannte Friluftsliv, etwa Freiluftsleben, kann sogar an der Universität studiert werden und ist Teil der norwegischen Identität, wie unser schwedischer Guide Matthias Jansson erzählt.
In Schweden gibt es diese Friluftsliff-Tradition auch, aber sie ist nicht so verbreitet wie in Norwegen. Ich finde Ares Buch deshalb so interessant, weil es sozioanthropologische Einblicke in die norwegische Kultur und Seele gibt.
Eine Reise in die norwegische Natur ist eine Reise in ein Norwegen, das nicht mehr existiert, wenn es denn je existiert hat. Ein Norwegen, in dem Männer Männerdingen tun und alle gleich sind und alle Hey zueinander sagen und anständiges Essen zu sich nehmen. Alle sind stark und kernig und keiner hat Probleme damit, in der Natur zurechtzukommen.
Ich glaube, hinter dem Ganzen steckt so eine Art Midlife-Crisis, die vom Alter unabhängig ist. Das ganze Land steckt mehr oder weniger in dieser Midlife-Crisis. Und deshalb rennen wir dauernd in die Natur, auch wenn das eigentlich nicht mehr nötig ist, weil ja heute kaum noch jemand draußen arbeitet.
Are Kalvös Selbstversuch als Naturbursche ist eine amüsante Lektüre, die besonders, wenn man selbst gern in die Berge geht, oft ziemlich entlarvend ist. Denn als urbaner Flaneur macht sich Kalvö bei seinem Streifzug durch die vermeintliche Wildnis nicht nur einfach lustig über die seltsamen Gewohnheiten passionierter Naturfreunde. Er stellt vielmehr gute Fragen wie die, warum wir eigentlich unsere Mitmenschen meiden müssen, um uns gut fühlen zu können.
Ich persönlich laufe gerne da herum, wo viele Leute sind. Schon allein deshalb, weil Menschen so lustige und seltsame Dinge tun.
In ständiger Einsamkeit und Selbstreflexion würde ihm, dem Comedian, ja auch das Material für seine Arbeit ausgehen. Also kehrt Are Kalvö am liebsten dahin zurück, wo er die Natur am schönsten erlebt.
Das ist Natur, wie ich sie mag. Wenn man sie durch eine Fensterscheibe, also mit etwas Distanz betrachten kann. Und von einem Platz aus, wo einem gutes Essen und Getränke serviert werden. Das gefällt mir.
Der norwegische Autor Are Kalvö, sein Buch Frei, Luft, Hölle, mein Selbstversuch, den Outdoor-Wahnsinn lieben zu lernen, ist im Dumont Reiseverlag erschienen. Und morgen wird uns Andrea Gerg den nächsten norwegischen Bestseller-Autor zuführen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und Hoher Norden zum Dritten. Einen neuen Roman aus Norwegen wollen wir uns anschauen von Jon Fosse, einem der inzwischen bekanntesten Autoren des diesjährigen Gastlandes der Frankfurter Buchmesse. Und pünktlich dazu ist auch dieses Buch jetzt auf Deutsch erschienen, das aber gleich noch mehr Literatur ankündigt, denn dieser Roman, Der andere Name, ist als Teil 1 und 2 einer ganzen Werkreihe annonciert. Im Studio ist unser Kritiker Michael Oppitz. Eine Heptalogie wird von Jon Fosse geplant, Herr Oppitz. 7 Bücher sollen es am Ende sein. Was ist denn das für ein Riesenprojekt?
7 Teile, würde ich sagen. Wir wissen schon, es gibt diesen ersten Band, dieses erste Buch, Der andere Name. Und es stehen die Titel der beiden anderen Bücher, in denen sich dann die nächsten 5 Teile befinden werden, fest. Der zweite Band heißt Ich ist ein anderer und der dritte Ein neuer Name. Das ist sozusagen schon mal klar. Wir wissen allerdings, nachdem wir den ersten Band und die ersten beiden Bücher gelesen haben, so würde ich sagen, noch gar nicht, wohin das Ganze laufen soll. Man weiß im Grunde genommen nur, dass Fosse offensichtlich einen gewissen Faible dafür hat, seine Bücher so zu ordnen. 2016 ist ein Buch erschienen mit dem Titel Trilogie und darin befand sich eine Erzählung, die hat er separat schon 2008 veröffentlicht und dann hat er 2 weitere hinzugeschrieben und das Ganze zu einem Dreiteiler geformt.
Gut, wir haben jetzt den ersten einfach vorliegen. Ja. Worum geht es denn da in dem anderen Namen?
Ja, das ist eine Geschichte, von der würde ich sagen, sie ist unspektakulär, was die Handlung anbelangt. Wir lernen einen Maler kennen, der heißt Asle und wohnt in einer kleinen norwegischen Stadt, sehr abgelegen, sehr allein. Seine Frau ist inzwischen gestorben. Er hat einen Nachbarn, das ist ein Fischer, die besuchen sich gegenseitig, helfen auch einander. Und es gibt einen Freund in der Stadt, in die dieser Asle ab und an fährt, um einzukaufen. Und der hat dort, dieser Freund ist auch Maler, wohnt da auch, heißt auch Asle und hat ein starkes Alkoholproblem. Und wir erleben nun diesen Asle, diesen Maler, der dieses Alkoholproblem nicht hat, auf einer Fahrt in diese Stadt Und er fährt wieder zurück nach dem Einkauf und überlegt die ganze Zeit auf der Fahrt, er hat jetzt seinen Freund nicht besucht in der Stadt. Warum hat er das eigentlich nicht getan? Er fährt wieder nach Hause, kommt an und dann sind die Gewissensbisse so groß, dass er sich nochmal auf den Weg macht, nochmal in die Stadt fährt, den Freund aufsucht, ihn findet, vor der Tür im Schnee liegend. Der will unbedingt in die Gaststätte, sie gehen beide in die Gaststätte. Dort bricht er zusammen und er bringt ihn ins Krankenhaus. Das ist die Handlung, wenn man so will. Nun hat Fosse fast 500 Seiten geschrieben. Da muss man und denkt man, das kann es noch nicht sein, da ist noch mehr drin. Und das ist tatsächlich so.
Und das heißt sozusagen karge Äußerlichkeiten und versprechen einen größere Innerlichkeit,
ja,
einen Innenraum.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist, glaube ich, auch das Großartige von Fosse, was der kann. Also das ist, wie er sagt, ein Buch, in dem schreibt er langsame Prosa. Und wenn man sich das nochmal dann also beim Lesen vergegenwärtigt, dann ist das eine Prosa, die will überhaupt nicht voran, sondern sie will eher in die Tiefe. Also er entschleunigt das Erzählen, reduziert es und versucht immer Innenräume auszumessen und auch auszuloten. Also worüber denkt jemand nach, wenn er auf so einer Fahrt sich befindet? Was geht ihm durch den Kopf? Das sind Themen, die Fosse interessieren. Und diesen Maler beschäftigt dann neben der Sorge um seinen Freund, dass seine Frau gestorben ist. Er sieht sie ab und an vor sich. Er denkt über die Malerei nach, über das letzte Bild, das er gemalt hat, über den Fischer, für den, der hat eine Schwester. Für die Schwester wird der Fischer wieder ein Bild von ihm aussuchen. Also all das sind sozusagen Gedanken, die dem Maler durch den Kopf gehen. Und es bleibt auch dabei, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ja trotzdem noch unspektakulär. Es findet ja auf der Handlungsebene fast nichts statt. Und dennoch ist das eine Prosa, die einen unglaublichen Sog hat und einen mitreißt.
Früher hätte man das Bewusstseinsroman genannt.
Ist ja, es das? Das ist so etwas. Und Fosse gelingt es, so etwas in der Schwebe zu halten. Denn mehr und mehr beim Lesen fällt einem plötzlich auf, oder man glaubt es jedenfalls zu bemerken, dass dieser eine Maler und dieser andere Maler vielleicht gar nicht zwei Personen sind, sondern eventuell eine Person. Und eventuell denkt dieser Maler über sein bisheriges Leben nach in diesem Krankenhaus, in einer Situation, wo er zwischen Leben und Tod liegt und wo sich die Bilder verschränken, also wo man nicht mehr genau weiß, was ist Realität, was ist Fiktion, in welchem Raum befindet der sich gerade beim Nachdenken. Und insofern gibt es dann vielleicht auch noch mal Raum für diese anderen beiden Bände dieser Heptalogie, dass sich das noch weiterentwickelt und geklärt wird, wohin will Fosse mit diesem erzählen.
Ich glaube, Sie, Herr Opitz, werden das für uns weiter beobachten.
Ich würde es gern tun.
Dankeschön. Erstmal über diesen neuen ersten Roman von Jon Fosse aus der Heptalogie. Der andere Name ist dieser Titel, jetzt auf Deutsch im Rowohlt Verlag veröffentlicht. Übertragen aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel mit fast 500 Seiten.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West. Heute Fakt.
Wenn man sagen wollte, das trifft zu oder das stimmt, dann sagte man, das ist Fakt. Und als ich das also zu einem Westberliner sagte, wie Fakt? Was für ein Fakt denn? Welche Fakten meinst du denn? Also die konnten mit dem Begriff Fakt in dieser Kombination auch nichts anfangen. Also das Fakt sowas bedeutet wie, das steht unumstößlich fest, das ist eine Tatsache. Das konnte ich nicht vermitteln. Ich sagte, nee, also wenn etwas Fakt ist, dann ist es so. Nein, sagte der, wenn etwas Fakt ist, dann müsste es doch irgendwelche Fakten geben, die ich doch bitte mal zu erläutern hätte.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West.
Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat Ali Hassanpour zwei Schriftsteller zum Thema Sprache in Ost und West befragt. Und heute haben wir Katja Lange-Müller gehört.
Straßenkritik.
Ja, Steffi Andreas, ich habe das Buch Das dunkle Land von Elisabeth Kostova gelesen. Das ist ein unfreiwilliger Roadtrip durch Bulgarien, wo viel über das Land und die Menschen beschrieben wird. Also für mich haben manchmal Bücher einen Klang, also dass die Sprache wie ein Klang ist. Und das fand ich in dem Buch besonders. Die Sprache berührt einen und dadurch entsteht ein Sog. Also es ist eine sehr gute Übersetzung.
Im niedersächsischen Stade treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker. Auch Steffi Andreas, die das Buch von Elisabeth Kostova toll findet, Das dunkle Land, erschienen im Verlag Wunderraum. Und von dieser Empfehlung gleich zur nächsten, zu unserem montäglichen Hörbuch. Und heute haben wir da nichts Geringeres als das Buch der Bücher im Angebot. Jawohl, die Bibel. Und nicht etwa in gut eingekürzter Version, nein, das volle Programm Altes und Neues Testament plus die Apokryphen. Das Ganze gibt es auf insgesamt 86 CDs oder komprimiert auf 9 MP3-Scheiben. Und wenn Sie jetzt sagen, na, bisschen viel, dann sage ich Ihnen, wer es liest. Rufus Beck nämlich, der mit seiner grandiosen akustischen Version der Harry Potter-Romane ja zum Hörbuch Superstar wurde. Er jetzt also in der Rolle von Abraham, Noah, den Aposteln, Jesus und, ja, Gottvater selbst. Ob das göttlich wird und ist, Thomas Wenzel hat sich diese Packung angehört.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht.
Stimmgewaltig, aber gerade nicht pastoral, liest Rufus Beck von Beginn an die Bibel. Zum Glück. So können sich nicht nur Christen angesprochen fühlen, sondern alle interessierten Hörer. Zum ersten Mal überhaupt hat mit Rufus Beck ein namhafter deutscher Hörbuchsprecher ganz allein das Alte und Neue Testament und auch die Apokryphen, also die Spätschriften, eingelesen, nach der 2017 revidierten Luther-Übersetzung.
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte.
Wer nicht so bibelfest ist und die gesamten 98 Stunden dieser Ausgabe hört, der dürfte auch überrascht sein von dem Ausmaß der geschilderten Gewalt. Der vermutliche Grund: Pastoren und Priester thematisieren in ihren Predigten wohl einfach häufiger Frieden und frohe Botschaft als Mord und Kannibalismus. Zweites Buch Könige 6, Vers 29.
So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen.
Hosea 14, Vers 1.
Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden.
Lukas 23, Vers 33.
Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Jesus will die Gewaltspirale unterbrechen, fordert auf, auch noch die andere Wange hinzuhalten. In seiner Bergpredigt grenzt er sich vom Alten Testament ab.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Es fällt allerdings schwer, sich Gott als vollkommen vorzustellen, wenn man noch den Gott des Alten Testaments in Form von Rufus Becks unvergesslicher Stimme im Ohr hat. Rachsüchtig wirkt Gott, wenn er Sodom und Gomorra in Schutt und Asche legt. Und auch vor massenhaftem Kindsmord schreckt er nicht zurück.
Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird.
Da kann das Hören der Bibel einen schon mal vom Glauben abfallen lassen. Andererseits ist es, historisch-kritisch betrachtet, ein Buch, das von Menschen geschrieben wurde. Ob unterstützt vom Heiligen Geist oder nicht, mit ihnen ist jedenfalls manchmal die Fantasie durchgegangen, etwa wenn Jesus übers Wasser läuft. Aber auch das hat dazu beigetragen, dass die Bibel zum wirkmächtigsten Buch aller Zeiten geworden ist und gewaltige Spuren in den Künsten und in den Köpfen der Menschen hinterlassen hat, der Gläubigen und selbst der Atheisten und Hardcore-Rationalisten. Ist doch hier, wie später bei Shakespeare, schon das Wesen des Menschen erfasst.
Der Herr ist mein Hirte. Mehr wird nichts mangeln.
Gottvertrauen und Zweifel, Liebe und Hass, Loyalität und Verrat.
Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere.
Gleichgültigkeit gegenüber Menschen auf der Flucht, aber auch Mitgefühl gegenüber Kriegsflüchtlingen.
Bietet Brot den Flüchtigen, denn sie flohen vor dem Schwert, ja, vor dem blanken Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor der Gewalt des Kampfes.
Man entdeckt allgemeine Sätze, die moderne Interpretationen erlauben und einen etwa ganz anachronistisch an den Klimawandel denken lassen.
Denn das Wesen dieser Welt vergeht.
Man stößt auf Kurioses.
Ich wusste aber nicht, dass Schwalben über mir in der Mauer nisteten und ihr Dreck fiel heiß auf meine Augen und machte dort weiße Flecken.
Zeitlose Sprichwörter.
Ein Verständiger hat die Weisheit vor Augen, aber die Augen des Toren schweifen bis ans Ende der Welt.
Und kluge Gebote.
Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen.
Du sollst aber die Bibel kaufen. Dieses von Rufus Beck herausragend gelesene, für die einen heilige, für die anderen nur allzu menschliche Buch der Bücher.
Tobias Wenzel über die Bibel, das ganze Werk, gelesen von Rufus Beck. Der Audioverlag bringt dieses Mammutprojekt heraus. Fast 90 Stunden Lesung auf MP3 für rund 80 Euro. Und mit diesem Tipp geht die Lesart zu Ende. Bis morgen dann hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.